Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Über die Literatur hinaus engagierte Beobachterin der politischen Verhältnisse in diesem Land. Frau Münkler, herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie werden in 3 Wochen etwa ein neues Buch vorlegen, gemeinsam mit Ihrem Mann, Herfried Münkler, Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Ich vermute, der ein oder andere Gedanke wird durchscheinen, wenn wir hier heute gemeinsam auf die Tagesagenda schauen. Wir bräuchten allerdings erstmal eine Agenda für Großbritannien, fürchte ich. Und ich muss einräumen, als politischer Journalist bin ich selten fassungslos, weil man sonst ständig fassungslos sein müsste. Aber als ich gestern diese Entscheidung gehört habe, dass Johnson das Parlament in eine Zwangspause schicken möchte, um ein Nein zu seinem Hard Brexit zu verhindern, das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Wie ging es Ihnen damit?
Ja, das ist schockierend. Mit sowas hat man nicht gerechnet, obwohl man damit hätte rechnen können, so wie Johnson vorher agiert hat, schon die ganze Zeit. Und grundsätzlich macht das Parlament in dieser Zeit ja ohnehin eine Pause, über die es aber hätte verfügen können. Und Johnson hat das jetzt mit Hilfe der Queen ausgehebelt. Und in einer so entscheidenden Phase der Verhandlungen und in dem Wissen, dass das Parlament einen harten Brexit nicht will, es gibt keine Mehrheit dafür im Parlament, das zu machen, das kommt schon einem Verfassungsstreich ziemlich nahe.
Wir werden das mit Fassung diskutieren, auch die Rolle der Königin, ob es da Alternativen hätte geben können, dem zuzustimmen. Das und anderes hier in dieser 1 Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist eine Entscheidung, die noch am Abend tausende Menschen auf die Straße getrieben hat in London aus Protest gegen die Zwangspause, die Boris Johnson dem britischen Parlament verordnet hat. Auch heute ist die Fassungslosigkeit nach wie vor groß, dass, so wird diese Entscheidung interpretiert, dass der Premierminister mit diesem Trick versucht, das Parlament daran zu hindern, ihn bei seinem Weg in einen möglichen harten Brexit noch zu stoppen. Ein Beispiel habe ich für Sie, die Reaktion von Ben Bradshaw, ein Abgeordneter der Labour Party, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Was er jetzt versucht zu machen, ist unerhört in unserer Geschichte. Es ist gegen unser ungeschriebenes Grundgesetz. Es ist ein Putsch gegen unsere parlamentarische Demokratie,
sagt der Labour-Abgeordnete Bradshaw. Marina Münkler ist mein Gast heute. Frau Münkler, Putsch, würden Sie den Begriff auch wählen?
Ja, ich finde den Begriff Putsch ein bisschen schwierig, weil dann müsste man eine Verfassung haben, gegen die er unmittelbar verstoßen könnte. Aber es ist natürlich ein massiver Verstoß gegen den Geist der britischen Demokratie. Und das Parlament in dieser Situation, dieses Parlament, das vom Volk gewählt ist, im Gegensatz zu Boris Johnson, der nur von den Tories gewählt ist, in dieser Situation das Parlament auszuschalten, weil er weiß, dass das Parlament keinen No-Deal-Brexit will, das ist schon ein unerhörter Vorgang.
Ich glaube, das ganz sanfte Wort wäre Geschmäckle, aber es ist halt viel mehr auch. Und diesen demokratietheoretischen Aspekt, den hat auch Anthony Glees bei uns im Programm im Deutschland von Kultur angesprochen, der Politikwissenschaftler, der sich nämlich auch gefragt hat, wie ist eigentlich das Verhältnis von Boris Johnson zum Parlament insgesamt?
Boris Johnson seit 5 Wochen Premierminister hat nur einen Tag sich dem Parlament vorgestellt. Die Abgeordneten haben nur einmal die Gelegenheit gehabt, ihn über seine Politik zu befragen. Und das kommt doch einer Diktatur nahe.
Also wir merken schon, die Sprache lädt sich auf, darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Putsch, Diktatur, aber Sie haben ja darauf hingewiesen, Frau Münkler, an sich ist es erstmal ein Vorgang, wie ihn das Parlament kennt. Es ist eben der Umstand und der Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie geht man mit dieser Situation politisch um?
Das Problem ist, dass das Parlament jetzt überhaupt keine Optionen mehr hat, eigentlich auf den Deal, auf den Brexit, die Art des Brexit Einfluss zu nehmen und dass auf diese Weise eigentlich die parlamentarische Ordnung fundamental beschädigt wird. Denn es gibt keinen anderen Zeitpunkt, wo das Parlament so wichtig wäre wie jetzt. Parlamentsferien in dieser Zeit und vor einer Regierungserklärung, die die Queen im Parlament verliest, das ist ja der Trick dabei,
genau,
sind normal. Aber sie so auszudehnen und sie in einer solchen Situation so auszudehnen, das widerspricht zutiefst dem Geist einer ungeschriebenen Verfassung. Und auch der Vorstellung von der Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung.
Das heißt ja auch, und das ist ja jetzt auch das Problem, also stellen wir uns mal diese Situation in Deutschland vor, der klassische Weg, der jetzt gegangen würde, wäre der zum Bundesverfassungsgericht, wo man sagen würde, klärt das bitte, ist das möglich, ist das nicht möglich? Und diese Entscheidung in Karlsruhe hätte dann einfach auch für alle Beteiligten den Charakter einer Entscheidung. Jetzt gibt es zwar juristisch eine kleine Möglichkeit, auch da sieht man die interessante Konstruktion dieses Vereinigten Königreiches, dass in Edinburgh beim schottischen obersten Gericht jetzt genau diese Frage anhängig ist, wobei aber auch da sich schon wieder die Frage stellt, hat es denn überhaupt eine Wirkung? Wird sich ein Boris Johnson einer solchen Entscheidung unterordnen oder würde sie möglicherweise ignorieren und auch ignorieren können? Jetzt wäre dann die Frage, und das ist von Oppositionsabgeordneten schon angekündigt worden, muss da ein Parlament so selbstbewusst sein und sagen, im Zweifel ketten wir uns hier an und sitzen einfach, auch wenn wir eine Sitzungspause verordnet bekommen haben?
Naja, was man daran sehen kann, ist, dass bestimmte Formen der Politikausübung dazu führen, dass die Lage so politisiert, so dramatisiert und so schwierig wird, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr normal agieren kann. Und das gilt dann für alle. Das heißt, das zieht im Grunde genommen von der Art des politischen Verhaltens alle in einen Abgrund, weil die dann auch Sachen machen müssen, die nicht mehr legitimierbar sind. Und das macht es ungeheuer schwierig und ist fatal in einer Situation, in der man eigentlich darauf angewiesen wäre, das, was Johnson gelegentlich pathetisch das Volk nennt, tatsächlich zusammenzuführen. Und man muss ja bedenken, nur 52% des Volkes waren für den Brexit und 48% dagegen. Und diese 48% müssen doch auch irgendwie repräsentiert werden.
Und das ist bei Weitem bei nicht 100% Wahlbeteiligung bei diesem Referendum. Sie haben gesagt, es zieht alle in den Abgrund. Das kann man ja bis zur höchsten Repräsentantin dieses Staates beziehen, diese Aussage. Die Queen war ja gestern in dieser schwierigen Situation, sich dazu verhalten zu müssen. Formal ist es ja so, dass die Queen diejenige ist, die eben diesen ganzen Prozess, eben auch diese Pause für das Parlament dann verhängt. In der politischen Praxis, in der parlamentarischen Demokratie, in der parlamentarischen, also konstitutionellen Monarchie, die Großbritannien ist, ist der Queen versagt, eigentlich politisch praktisch betrachtet, einen Wunsch des Premierministers nicht umzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, hätte sie es möglicherweise doch tun müssen? Und ich spiele Ihnen nochmal Anthony Gleese, den Politikwissenschaftler, ein, der auf diese Frage bei uns im Programm geantwortet hat.
Na, wenn Sie mir diese Frage gestern gestellt hätten, hätte ich zu Ihnen gesagt, unsere Königin wird das nie erlauben. Es ist nicht ein Staatsstreich als solcher, aber es ist ein Streich gegen unser Parlament. Es ist ein Vorstoß gegen Parlament, ohne Zweifel. Und da wir keine geschriebene Verfassung haben, kann man nicht grob sagen, es ist verfassungsschädlich oder feindlich, aber ich glaube schon, dass es gegen unsere Verfassung ist. Und man hätte meinen können, die Königin ist in Schottland, die würde Nein dazu sagen.
Anthony Gleese, der Politikwissenschaftler. Marina Münkler, wie schätzen Sie das ein? Nun sind wir weit weg, wir sind beide keine Verfassungs- oder vielmehr Nicht-Verfassungsexperten. Es gibt ja keine Großbritannien für Großbritannien. Aber von der politischen Einschätzung her, wäre das so ein Moment, wo eine Königin sagen muss, lieber Premierminister, du machst da gerade politisch etwas Fahrlässiges, das dieses Land spaltet, ich kann dir das nicht genehmigen?
Dann hätte die Queen tatsächlich ihr Amt politisieren müssen selbst. Dazu hätte er sie gezwungen in diesem Falle. Und das hat sie wohl als das Höherwertige angesehen, dass sie in dieser konstitutionellen Monarchie nicht politisch agiert und damit also nicht, egal wie sie inhaltlich dazu steht, einen Wunsch des Premierministers, den er an sie heranträgt, abzulehnen. Und daran kann man aber sehen, wie fatal diese Sache ist. Ne? Auch er hat im Grunde genommen die Queen auch in einen Abgrund gezogen, denn das Ganze beruht auf der Voraussetzung, dass eigentlich alle sich gemäßigt verhalten und solche Situationen nicht entstehen.
Großbritannien steht vor einer Zerreißprobe, eine Frage der Wahrnehmung auf den verschiedenen politischen Feldern, aber auch eine Frage der politischen Sprache. Darüber sprechen wir gleich weiter. Die Sprache, die gerade in Großbritannien vorherrscht, spricht Bände über die Zerrissenheit. In der Opposition ist von Bürgerkrieg die Rede, Reaktion auf Boris Johnsons Entscheidung, das Parlament in die Zwangspause zu schicken. Eine Attacke auf die Verfassung, hat der Parlamentssprecher gesagt. Und dann haben wir die Rhetorik eines Boris Johnson, Nicht heute, nicht gestern, da tut er so, als sei das alles ein technischer Vorgang, sondern erst wenige Tage vorher, als Johnson deutlich gemacht hat, er, der Premierminister, müsse den Willen des Volkes gegen die Abgeordneten, gegen die Politiker im Unterhaus durchsetzen. Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden, ist weiter an meiner Seite. Sie beschäftigen sich mit Sprache, Sprache der Herabsetzung und der Mechanismen, die dahinter stecken. Sprache des Populismus, kann man das auch so sagen. Und das ist ja eigentlich auch bei Johnson hier der Kern. Er, der Retter der Volkssouveränität gegen die vermaledeiten Eliten, oder?
Ja, das ist seine Sprache. Das ist bei ihm besonders absurd. Er stammt ja wirklich aus der britischen Elite. Und die Sprache der Herabsetzung, die er pflegt, die funktioniert eigentlich so, dass er sich selbst eben als so eine Art Volkstribun versteht. Und immer sagt, er vertritt das Volk und die gewählten Parlamentarier vertreten das Volk in Wirklichkeit gar nicht. Das versucht aber natürlich so zu tun, als ob das Volk einen einheitlichen Willen hätte. Das ist klassisch für den Populismus. Mhm. Es hat aber keinen einheitlichen Willen, wie man an dem Brexit-Ergebnis ja sehen konnte. Und auch von denjenigen, die für den Brexit gestimmt haben, waren nur ganz wenige für einen harten Ausstieg.
Ja. Das vielen war auch ja leider gar nicht klar, was das konkret bedeuten würde. Das war ja eine der Nachrichten danach, der Google-Haupttreffer am Tag nach dem Referendum, was das eigentlich bedeutet, dieser Austritt.
Genau. Und diese Sprache der Herabsetzung fördert eine Polarisierung und die Unmöglichkeit, sich eigentlich nochmal zu verständigen. Und dafür bedarf es dann quasi eines angeblich einheitlichen Volkswillens, der aber nicht vorhanden ist. Und das macht die Sache so fatal, weil es eine Polarisierung befördert, die es letzten Endes unmöglich macht, noch so etwas wie eine vernünftige, abgewogene, auch unterschiedliche Interessen gegeneinander abwägende Politik zu machen.
Aber jetzt versuche ich mal für mich den Perspektivwechsel. Wenn ich mir vorstelle, diejenigen, die den Brexit wollen in Großbritannien, wenn man sich die Umfragen anschaut, das ist immer noch ungefähr 50-50. Das hat sich nicht sehr grundlegend verschoben. Die schauen auf eine Politik, die haben das Referendum gesehen, da gab es ein Ergebnis. Dann haben sie im Prinzip 3 Jahre Zögerlichkeit gesehen, eine Theresa May, die hier abblitzt, da ein bisschen was probiert, keine Ergebnisse liefert. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade mal in dieser Perspektive und da kommt dann endlich jemand und sagt, Leute, Schluss damit, Schluss mit diesem komischen Hin und Her und mit dem Versuch, ein Ergebnis, das wir doch hatten in einer Volksabstimmung, irgendwie zu verwässern. Ich setze das jetzt für euch um. Boris Johnson wäre ja nicht Boris Johnson als Premierminister heute, wenn es nicht eine politische Stimmung in dem Land gäbe, die genau das ausdrückt.
Da ist was dran, aber es gibt eben auch eine politische Stimmung dagegen. Und das Zentralproblem ist, dass das eigentlich Abenteurer, Hasardeure, Pokerspieler fördert. Und das ist genau das eigentlich, wie man, glaube ich, Boris Johnson beschreiben muss. Das, was er da macht, ist ja, er erhofft sich mehr Druck auf Europa, um auf diese Weise seinen Willen und den Willen eines Teils der Bevölkerung durchsetzen zu können. Nur die Kosten werden alle tragen müssen. Und so etwas kommt überhaupt nicht mehr vor, wenn man nicht mehr argumentiert, sondern eigentlich nur noch auf Emotionalisierung und vor allen Dingen auf negative Emotionalisierung setzt. Mhm. Das ist ja nicht eine Politik für etwas, sondern eine Politik gegen etwas.
Wissen Sie, was mich daran erschreckt, an den Verhältnissen, wie wir sie jetzt in Großbritannien sehen, dass das eigentlich politische Situationen sind, die wir aus instabilen Transformationsländern kennen, aus der Ukraine, wo man nicht genau weiß, wie stark schlägt unsere russische Seele, unsere westliche, wo wir Institutionenstreitigkeiten sehen, wie diese jetzt, wo man sich fragen kann, wie schnell kann es eigentlich gehen, dass eines der Mutterländer der Demokratie, der Verfasstheit, der zivilen Auseinandersetzung auch in eine derartige Eskalation treibt?
Solche Eskalationsdynamiken sind ganz kennzeichnend für die Sprache der Herabsetzung. Die befördern solche Eskalationsdynamiken und machen es sehr schwer, vorher eingeübte Verhaltensweisen noch aufrechtzuerhalten, weil dann natürlich auf beiden Seiten sich das hochschaukelt und auf diese Weise Konstellationen entstehen, die fast nicht mehr zu bändigen sind, weil eine Seite wird dann immer unzufrieden sein und eigentlich beruht die parlamentarische Demokratie darauf, dass man in Aushandlungsprozesse tritt. Aber natürlich wird immer von Leuten, die das Gegenteil wollen, jeder Kompromiss als ein fauler Kompromiss dargestellt. Das gehört zur Sprache der Herabsetzung. Auf diese Weise schon Kompromissbildung überhaupt zu diskreditieren, den anderen immer niedere Beweggründe zu unterstellen und dann letztlich eine Polarisierung herbeizuführen, die es unmöglich macht, dass man sozusagen zu normalen Sachbetrachtung zurückkehren kann.
Das heißt, die zentrale Aufgabe für die Opposition jetzt in Großbritannien wäre eigentlich, sich auch diesem Mechanismus zu versagen. Zu sagen, nein, wir wollen nicht die Polarisierung in die andere Seite, den klassischen knallharten Anti-Johnson-Kurs, sondern eigentlich die Versammlung der politischen Kräfte der Mitte. Ich habe eine interessante Aussage von Gordon Brown, dem früheren Premierminister, dem letzten Labour-Premierminister, in dem Zusammenhang gehört, der gesagt hat, lasst uns jetzt nicht den nächsten Fehler machen. Selbst wenn wir es politisch hinkriegen könnten, eine Allianz zu schmieden, die den Brexit vielleicht komplett verhindert, müssen wir daran denken, es gibt eben die 52%, die dafür gestimmt haben. Wir brauchen eigentlich eine große nationale Versöhnung, zumindest den Versuch über diese Frage, wie stehen wir zu diesem europäischen Kontinent?
Ja, das ist ganz sicher so. Und man müsste natürlich versuchen, Vorschläge zu machen, was man sich vorstellen kann, was eine praktikable Politik wäre. Und diese Vorschläge müssten dann diskutiert werden, damit man einfach aus dieser Polarisierung überhaupt wieder rauskommt. Also negative Emotionalisierung hat zur Folge, dass Argumente es schwer haben. Aber wenn man dann nicht noch mehr versucht zu argumentieren, macht man die Sache noch viel schlimmer.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Marina Münkler. Der Wald macht Sorgen in Amazonien, weil er brennt und brennt, aber auch ganz nah bei uns. Der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand, sagt nicht nur, aber vor allem auch an vorderster Stelle die zuständige Bundesministerin Julia Klöckner.
Jetzt haben wir Stressfaktoren, die unseren Wald so massiv gefährden, dass ich auch Alarm geschlagen habe. Das heißt, wir haben die Sturmschäden gehabt, wir haben Schadholz, also Kalamitätenholz in den Wäldern, wir haben langanhaltende Dürren gehabt, wir haben den Insektenbefall, wir haben den Borkenkäfer. Das alles zusammengenommen hat zum Beispiel dazu geführt, auch die Waldbrände, dass wir im vergangenen Jahr eine Fläche von 110.000 Hektar Wald an Freifläche jetzt haben, das heißt verloren haben. Das ist mehr als das Land Berlin zum Beispiel.
Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute Morgen im Deutschlandfunk. Weil das so ist, sitzt sie gerade zusammen in diesen Minuten mit Experten und Fachverbänden, um zu beraten, wie wir die Wälder retten können. Retten können, sage ich. Frau Münkler, ist das angemessen oder ist Ihnen das zu dramatisch?
Das ist jetzt durchaus angemessen, denn die Schäden sind enorm. Und wenn man durch den Wald geht, findet man jetzt nicht mehr so ohne weiteres Waldstücke, wo man nicht irgendwelche Schäden entdeckt. Das war in den 80er Jahren noch anders. Also als die Grünen vom Waldsterben gesprochen hatten, da hatte man das Gefühl, ach ja, das ist so ein ganz überzogenes Apokalypse-Narrativ.
Mhm. Aber es gab zumindest noch so ein paar Bildmotive auch für die Wahlplakate, wo man also wirklich schwer durch den sauren Regen geschädigte Wälder sehen konnte.
Ja, das waren aber viel vereinzeltere Waldstücke, als das jetzt der Fall ist. Also die Schäden sind jetzt massiv und sie sind eigentlich alle auf den Klimawandel zurückzuführen. Und von daher ist die Lage jetzt wirklich dramatisch, zumal man ja bedenken muss, es gibt eine Studie der ETH Zürich, die sagt, wir müssten aufforsten, das wäre der effektivste Klimaschutz. Das ist natürlich schön gesagt, aber man muss sich um die Wälder kümmern, die gerade sterben.
Mhm. Weil Sie die 80er Jahre ansprechen, den Gedanken hatte ich auch im Hinterkopf, so ein bisschen mit dem Gefühl, damals der große Alarmismus, wie Sie es gerade genannt haben, der aber auch politisch zu etwas geführt hat. Also man hat sich darum bemüht, Schwefel aus den verschiedensten Quellen herauszubekommen. Man hat versucht, den Autoverkehr sauberer zu machen, unter anderem mit dem Katalysator, der damals flächendeckend eingeführt wurde. Was wäre wahrscheinlich alles langsamer passiert, ohne diesen massiven Druck und diese Angst davor, der Wald könnte sterben. Aber dann habe ich den Eindruck, dass wir so eine Art kollektives Grundgefühl hatten, ja, jetzt ist ja in Ordnung. Im Bereich Wald, aber auch in anderen umweltpolitischen Fragen. Dass so die 90er und Nuller Jahre so das Gefühl waren, wir hatten den Warnschuss, 70er, 80er Jahre, haben es verstanden, jetzt ist alles gut. War das die große Illusion?
Naja, vielleicht nicht die große Illusion. Es war ein Thema, das in den Hintergrund getreten ist. Also wir hatten andere Themen. Wir hatten dann eben in den 90ern und in den 2000er Jahren nach der Wiedervereinigung die massiven ökonomischen Probleme im Osten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ökologische Probleme wieder etwas zurückgetreten sind. Und die sind jetzt, und das hängt natürlich auch mit der gewissen Vernachlässigung dieser Themen zusammen, mit Massivität jetzt wieder da und man muss sich drum kümmern und der deutsche Wald ist obendrein so etwas wie ein deutsches Kulturgut. Er ist nicht nur unser Naturerbe, er ist auch unser Kulturerbe. Und das macht es schon wichtig, dass man sich drum kümmert.
Jetzt ist diese Ministerin, die wir selbst gehört haben, Julia Klöckner, vielleicht Beschreibung der Lösung und des Problems gleichermaßen. Es wird ihr immer wieder vorgeworfen, ja, solche Probleme werden benannt, aber letztlich gibt es dann eine starke Agrarlobby. Jetzt vielleicht nicht mehr im Bereich des Waldes, aber im Bereich der Pestizide und dergleichen. Da muss sie sich jetzt gerade in Brüssel erneut erklären. Ich habe häufig den Eindruck, dass wir rhetorisch jetzt schon wieder auf einem Level der großen Anerkennung dieser Probleme sind, aber habe so den Eindruck, so richtig politisch in echten Schritten übersetzt sich das noch nicht.
Also bis jetzt gibt es noch keine großen effektiven Schritte, die man beschreiben und nachvollziehen könnte. Man muss jetzt abwarten, was passiert. Also wenn die Ergebnisse dieses Gesprächs deutlich werden, dann muss man schauen, ob das Waldsterben, von dem wir jetzt wirklich reden können, ob das tatsächlich ins Zentrum der Politik treten wird.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. An meiner Seite weiterhin Marina Münkler, Autorin unter anderem des Buches Die neuen Deutschen. Ein positiver Ansatz, mit dem umzugehen, was viele als Flüchtlingskrise charakterisieren. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Partei, die wie keine andere davon profitiert hat von dieser Krise, die AfD, die am Abend Schlagzeilen gemacht hat mit einem Rauswurf. Die Landeschefin der AfD in Schleswig-Holstein, Doris Sein-Wittgenstein, ist nicht länger AfD-Mitglied. Das hat das Bundesschiedsgericht der Partei entschieden. Ich würde mal sagen, grob gesagt, weil sie zu weit rechts steht. Hören wir mal kurz Ihre Reaktion darauf.
Das Bundesschiedsgericht hat über meine Mitgliedschaft entschieden, aber nicht über meinen Vorsitz. Sogar Ludwig Erhard war Vorsitzender der CDU, ohne Mitglied zu sein. Und wir haben keinen Passus, wonach ich nur Vorsitzende sein kann, wenn ich Mitglied bin. Also ich finde den Fall sehr spannend und ich glaube, meine Mitglieder haben mich ja nicht gewählt, damit ein Gericht mich sozusagen außer Amtes setzt. Wir sind ja nicht in der Nazi-Zeit, Gott sei Dank.
Tja. Das musste natürlich auch noch sein, dieser Nazi-Vergleich. Frau Münkler, nichtsdestotrotz oder vielmehr vielleicht gerade deswegen, hier kommt mein Lob für die AfD, das Bundesschiedsgericht, die Partei. Gerade im Vergleich zu einer SPD mit der Causa Sarrazin, im Vergleich zu einer CDU mit der Causa Maaßen, Parteiausschluss funktioniert hier kurz und schmerzlos.
Das muss ich erst noch zeigen, ob das vor einem Gericht Bestand haben wird. Denn also die SPD hat ja mehrfach durchaus versucht, Herrn Sarrazin rauszuwerfen und das hat nicht funktioniert. Also sie hat ja vor kurzem nochmal den Versuch gestartet und auch das wird gerichtlich überprüft werden. Man muss also sehen, aber dann muss man natürlich sagen, ihr Lob der AfD in allen Ehren, was dieses Schiedsgericht vielleicht anbetrifft, aber man muss doch andererseits feststellen, neben Frau Sein-Wittgenstein müsste man dann noch eine ganze Menge anderer Leute rauswerfen.
Es bleiben auch so. Es ist vor allem ein rhetorisches Lob, ich gebe es zu. Es ist auch eine formale Ebene, die das einfacher macht. Es gibt jetzt einen Unvereinbarkeitsbeschluss innerhalb der AfD. Bestimmte Organisationen, in denen man nicht Mitglied sein darf und gleichzeitig in der AfD. Dagegen hat Frau Sein-Wittgenstein verstoßen. Das macht es einem Bundesschiedsgericht einfacher als mehrere hundert Seiten Buch eines Herrn Sarrazin. Nichtsdestotrotz ist das ja zumindest der Versuch in einem Richtungsstreit innerhalb der AfD, den wir beobachten können, zumindest mal den Anfang zu machen, die extremeren Kräfte an den Rand zu stellen oder rauszustellen aus der Partei.
Ich bin nicht sicher, ob es wirklich einen Richtungsstreit in der AfD gibt. Es gibt so Versuche, nach ganz rechts ein wenig abzugrenzen. Ich halte das für optische Bemühungen. Geht darum, das darzustellen nach außen. Aber sonst müsste man Herrn Höcke und Herrn Kalbitz auch rausschmeißen. Das wäre wirklich
Kalbitz, der Spitzenkandidat in Brandenburg.
Das wäre wirklich eine Abgrenzung. Und dann könnte man von so etwas wie einem Richtungsstreit reden. Aber man kann ja sagen, dieser Richtungsstreit, wenn er denn je stattgefunden hat, ist längst entschieden und zwar zugunsten der Rechten in der AfD.
Sie forschen und lehren ja an der TU Dresden. In 3 Tagen wird dort gewählt, wie auch in Brandenburg. Machen Sie sich Sorgen?
Ja, durchaus. Und zwar eine ganze Menge. Also die Umfragen sehen ja jetzt so aus, als könnte es klappen, dass die AfD weder in Brandenburg noch in Sachsen zur stärksten Partei wird. Aber ganz 100% sicher kann man da nicht sein, weil auch frühere Umfragen bei anderen Wahlen Werte ergeben haben, die nicht so aussahen, als würden die so viele Stimmen bekommen. Und dann war es hinterher anders. Das heißt, es könnte einen Demobilisierungseffekt haben bei denjenigen, die gedacht haben, sie müssen jetzt wegen der AfD zur Wahl gehen. Ich hoffe, das wird nicht eintreten. Zum anderen aber muss man doch sagen, also selbst wenn die AfD nicht stärkste Partei wird, wird sie doch sehr viel Einfluss haben. Und man sieht, wie sie den in den Parlamenten nutzt. Mhm. Permanente Anfragen, zum Beispiel in Dresden, an die Semperoper, wie viele ausländische Mitarbeiter sie beschäftigen. permanente Anfragen und auch Anwürfe gegen die TU Dresden zum Beispiel, aber auch die anderen Universitäten in Sachsen im Hinblick auf bestimmte Forschungsrichtungen, Forschungsprogramme, was Genderforschung, aber auch Klimafolgenforschung anbetrifft. Und da muss man nichts Gutes erwarten.
Aber es wird, so muss man alle verstehen, die politische Verantwortung haben in Sachsen, auch weiterhin eine Gestaltungsmacht nur aus der Opposition sein. Egal wie stark die AfD wird, keiner will sie ranlassen. Oder glauben Sie den Versprechungen nicht?
Also ich glaube den Versprechungen des Ministerpräsidenten Kretschmer, aber ich bin sicher, dass es in der CDU Kräfte gibt, die das anders sehen und ich hoffe, dass Kretschmer sich wird durchsetzen können.
Also das heißt, Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass gerade wenn das CDU-Ergebnis nicht gut wird und dass es nicht gut wird, zeichnet sich ja ab, ist bloß die Frage, wie schlecht es wird, dass dann die CDU ihn wegputschen könnte und möglicherweise der Weg Richtung AfD-Kooperation frei wird?
Das halte ich jedenfalls für nicht ganz ausgeschlossen und für eine ausgesprochen riskante Sache natürlich auch, denn wenn Kretschmer gewählt wird, dann auch für diese Aussagen und die müsste man dann ignorieren. Es gibt aber sicher Teile der CDU in Sachsen, die das so wollen.
Jetzt frage ich mal auch unter dem Aspekt der politischen Alternativen und der Klarheit auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wenn jetzt die Alternative besteht zwischen einer mehr oder minder Allparteienkoalition gegen die AfD oder einer möglichen Kooperation einer CDU, die sich von der AfD auch dann irgendwann tolerieren lässt. Was ist denn problematischer für eine politische Kultur, wenn CDU und Linke, die sich ja eigentlich überhaupt nicht verstehen in inhaltlichen Fragen, gezwungen werden, zusammen zu regieren? Oder wenn man versucht, die AfD möglicherweise so in ein Verantwortungsgerüst mitzurücken und sie damit vielleicht auch ein Stück weit zu entzaubern?
Beide Lösungen sind hochproblematisch. Ob man die AfD damit entzaubern könnte, das würde ich bezweifeln. Denn bei einer tolerierten CDU-Regierung, die sich mal hier, mal dort Mehrheiten suchen muss, hätte die AfD eigentlich immer starke Profilierungsmöglichkeiten. Von daher denke ich nicht, dass da eine Einbindung wirklich stattfände. Und einbinden kann man eben nur Kräfte, die einen gewissen demokratischen Grundkonsens teilen. Und das kann ich in der AfD Sachsen nicht erkennen.
Marina Münkler sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Morgen, Freitag, werden wir ab 12.05 Uhr 2 Stunden live aus Dresden senden, aus dem Kulturpalast, wenn Sie uns in Sachsen zuhören gerade in der Nähe sind. Kommen Sie gerne vorbei, es ist eine Sendung mit Publikum. Unter anderem Heinz Eggert wird da dabei sein, der frühere sächsische Innenminister. Jemand, der ja versucht hat, Frau Münkler, in den 90er Jahren, ja, so weit auch nach rechts zu umarmen, dass eben die CDU das hätte vereinnahmen können, was jetzt möglicherweise die AfD abgreift, was aber nicht so funktioniert hat?
Eben, daran kann man sehen, dass diese Form von Einbindung nicht gut funktioniert, dass sie eigentlich ein Problem ist, weil sie einen letzten Endes zwingt, sich auf bestimmte politische Prämissen, auch auf eine bestimmte politische Sprache einzulassen, die letzten Endes auch konservativen Parteien schadet.
Nachricht aus Italien heute Vormittag. In Italien ist der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden vom Staatspräsidenten. Eine Regierung, die dann bestehen wird aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die bis dato ja mit der rechten Lega von Matteo Salvini regiert hatte. Andere Komponente, die bisher oppositionelle sozialdemokratische PD. Marina Münkler, ich habe mich kurz gewundert, als ich heute Morgen die FAZ in die Hand bekam. Da steht nämlich auf der Titelseite, Conte soll Linksbündnis in Rom führen. Interessantes Label, oder? Linksbündnis bei dieser Zusammensetzung?
Ja, erstaunliches Bündnis, denn also die Partito Democratico ist ja überhaupt nicht die Nachfolgerin der Sozialistischen Partei, sondern eher eine linksliberale Partei. Cinque Stelle ist eine linkspopulistische Bewegung eigentlich eher, als dass man das eine richtige Partei nennen könnte. Und das Ganze dann als Linksbündnis zu labeln, ja, da weiß ich auch nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Es war wahrscheinlich nicht genug Platz auf der Titelseite. Wie dem auch sei, Neuwahlen sind abgewendet.
Ja, glücklicherweise.
Ja, Sie sagen glücklicherweise.
Ja. Also ich meine, das Kalkül von Salvini war ja, ich habe jetzt eine Stimmung durch meine Maßnahmen gegen Migranten erzeugt im Land, die dazu führt, dass ich die nächsten Wahlen gewinnen kann. Und dann stürze ich einfach mal so die Regierung und mache die Neuwahlen dann, wann es mir passt. Das ist ein kapitaler Fehler, wenn man in normalen, rechtsstaatlichen, demokratischen Verfahren denkt. Und aus diesem Grund war es ganz wichtig, das zu verhindern. Das ist ja etwas, was italienische Parteien über Jahrzehnte nicht richtig hingekriegt haben. Deswegen haben die ja so unglaublich viele Amtswechsel gehabt. solche Arten von Politik zu verhindern. Und im Falle von Salvini war es besonders aggressiv formuliert.
Aber jetzt denke ich auch mal von der demokratischen Seite her, wenn das Land gerade so tickt, und die Umfragen sagen uns das ja, wenn man auf Salvini schaut, also vor allem vor diesen ganzen Streitigkeiten, starke Zustimmung für diesen Kurs, für diesen ja wirklich rechten Kurs, muss man sagen. Ist es dann nicht besser und auch gesünder für die politische Kultur eines Landes, wenn man sagt, okay, dann ist es so, anstatt eine Koalition zusammenzuschmieden von Parteien, die ja eigentlich auch überhaupt nicht zusammenpassen, nicht zusammenpassen wollen?
Naja, also das kommt drauf an. Stellt man bei der Demokratie einfach die Mehrheit, und es wäre ja keine absolute Mehrheit, nur eine relative, aber sagt man einfach, die Mehrheit soll sich durchsetzen, oder soll man sagen, auch die Angelegenheiten, die die Mehrheit in einer bestimmten Weise geregelt haben will, muss ein rechtsstaatskonform sein. Also man hat ja dann quasi, dann klafft auseinander Demokratie und Rechtsstaat. Und das, finde ich, können wir nicht wollen.
Gleichzeitig, ich denke das auch halb strategisch, nicht nur demokratietheoretisch, dass ich denke, jetzt ist die Neuwahl abgewendet. Aber der Preis dafür könnte sein, dass Salvini und die rechte Lega noch stärker wird als Reaktion darauf irgendwann später.
Ja, er kann aber seine populistische Politik nicht mehr so verfolgen. Mhm. Ne? Er hat nicht mehr diese fernsehwirksamen Auftritte. Das wird ihm jetzt alles viel schwerer fallen, als er als italienischer Innenminister agieren konnte, auch quasi jenseits aller rechtsstaatlichen Bestimmungen.
Ich frage mich manchmal, was eigentlich schlimmer ist, wenn wir dieses Begriffspaar nehmen, Rechtspopulismus, das wir ja ganz viel verwenden. Ist es eigentlich rechts oder das Populistische? Weil bei der früheren italienischen Regierung hatten wir im Prinzip die beiden Komponenten. Lega, Salvini, rechts. Cinque Stelle, Fünf-Sterne-Bewegung, populistisch. Jetzt ist sozusagen der populistische Arm, lebt weiter. Der Rechte ist ein bisschen kaltgestellt in der Opposition.
Also Populismus ist sowieso ein Problem für die Demokratie, weil er eben dazu führt, dass man immer irgendwelche Gruppen sucht, die man herabsetzen kann. Man sucht sich irgendwelche Sündenböcke, die dann an allem schuld sind, aus. Das allerdings tut der Rechtspopulismus sehr viel intensiver als der Linkspopulismus. Von daher würde ich schon sagen, das größere Risiko geht vom Rechtspopulismus aus. Aber der Linkspopulismus ist auch nichts, was der Demokratie weiterhilft.
Wir werden es beobachten in Italien, wo Giuseppe Conte jetzt eine neue Regierung bilden soll. Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden, war mein Gast in dieser Stunde. Vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank für Ihre interessanten Einschätzungen.
Vielen Dank für das Gespräch.